Triggerwarnung. In dieser Folge reden wir über die Verbrechen aus der NS-Zeit. Wenn du Mühe hast mit dem Thema, dann empfehlen wir dir, diese Folge zu überspringen.
Man guckt durch die Gitter und sieht diese Arkaden, die man im Kurzfilm sieht.
Ja.
Und hört plötzlich die Menschen dort, sieht die Menschenmengen und dann folgt das eine dem anderen und man kennt die Hintergründe und das macht etwas mit einem extrem.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Youth About Opera von Youth for Opera. Wir sind ein junger Opernverein aus Luzern und führen im Mai unsere zweite Opernproduktion «Der Kaiser von Atlantis» in Luzern, Aarau und St. Gallen auf. Alle Infos zu unserer Opernproduktion und Tickets findet ihr auf unserer Webseite youthforopera.ch. Ich bin Samantha und mein heutiger Gast ist der Jan.
Hallo.
Schön bist du da. Die einen oder die anderen kennen vielleicht den Jan schon, weil er ist schon mal in einer Folge bei uns zu Gast gewesen, und zwar in der Folge 4, wo wir über die Gründung geredet haben von unserem Verein. Und heute ist er wieder da. So schön bist du wieder da. Wir reden in der heutigen Folge über deinen Besuch, wo du vor ungefähr einem Jahr im Februar 2024 gemacht hast in Theresienstadt. Und das ist natürlich so interessant für unser aktuelles Opernprojekt, weil unsere Oper, «Der Kaiser von Atlantis», ja in Theresienstadt entstanden bzw. geschrieben worden ist.
Absolut.
Und du bist jetzt dort gewesen, erst gerade selber und bist den Ort besuchen. Wie war das für dich? Kannst du uns einen Einblick geben?
Ja, auf jeden Fall. Also für ganz kurz, ich nehme mal an, dass diese Folge Hörerinnen hören, die bereits andere Folgen gehört haben vielleicht, aber solltet ihr gerade neu sein, Theresienstadt ist jetzt nicht gerade so ein touristischer Ort, wo ich zufällig hingekommen bin und zufällig am gleichen Ort war, wo die Oper entstanden ist, sondern es ist eine Garnisonstadt eigentlich, ein kleines Städtchen, was es heute noch gibt und heute noch belebt ist und zur Zeit der NS-Zeit ein KZ und Ghetto war ein bisschen eine Mischung davon und wir haben in den letzten oder vorherigen Folgen schon oft darüber geredet, eben dass die Oper in dieser Zeit, in diesem Kontext eben entstanden ist. Und meine Reise war eben genau deswegen geplant, also dafür, um diesen Ort kennenzulernen und mehr zu erfahren über die Hintergründe der Oper und der Menschen, die in ihr gewirkt haben ursprünglich und die sie geschrieben und geprobt haben. Und das einfach vor Ort und indem man so gut es geht, die aktuelle Atmosphäre dort ein bisschen einatmen kann und einen Blick werfen kann in die Überreste von einer Zeit, die jetzt allmählich in Vergessenheit gerät.
Ja. Das Städtli, Theresienstadt, du hast es gesagt, es gibt es immer noch. Man kann das anschauen. Aber man kann das nicht nur anschauen, dort leben auch Menschen, gell?
Ja.
Wieder.
Das ist absolut wahnsinnig. Also, ich hole ein bisschen aus.
Gern.
Es war eigentlich ein verlängertes Wochenende, sozusagen eine halbe Woche. Ich bin hingereist. Theresienstadt ist ein ganz kleines Städtchen und es liegt sozusagen eine Dreiviertelstunde weg im Zug von Prag etwa Richtung Deutschland. Ich bin mit dem Nachtzug dorthin. In der Nähe gibt es einen anderen Ort, zu Deutsch Leitmeritz. Heute heißt es Litomiržice, glaube ich. Und dort hatte ich ein kleines Hotel und bin dann eigentlich jeden Tag, drei Tage lang, zu Fuß in das Städtchen Theresienstadt gelaufen, was wirklich so 10 Minuten weg ist und habe mir das angeguckt. Mein Ziel war natürlich eben so ein bisschen den Ort kennenzulernen und ich dachte so ein bisschen in erster Linie, naja, es wird sicher ein bisschen mehr stehen, weil das schon vor der NS-Zeit eine Stadt war und
wo Leute gelebt haben.
Genau, ja. Und das heißt auch, sage ich jetzt mal, die Gebäude sind Steingebäude sind normale Häuser, es sind jetzt nicht Baracken wie in anderen Konzentrationslagern, die also quasi nach dem Krieg abgerissen wurden. Aber irgendwie habe ich so etwas erwartet wie in den üblichen Gedenkstätten, sage ich jetzt mal Auschwitz-Birkenau oder Dachau, oder wo man wenige Überreste sieht und halt wirklich an einer historischen Gedenkstätte ist, die nur für das da ist, sozusagen als Gedenkstätte wirklich und als Mahndenkmal für diese Zeit. Und das ist in Theresienstadt überhaupt nicht der Fall. Also man kommt dorthin, es ist ein kleines Städtchen, was fast tot wirkt. Ganz wenige Leute leben dort. Sicherlich war es im Februar sowieso jetzt nicht die Zeit, wo man die meisten Menschen draußen antrifft, aber dennoch, es hat eine kleine Bäckerei, es hat ein kleines Hotel, es hat einen kleinen Supermarkt, es hat eine Sparkasse, es hat alles Nötige, was es braucht sozusagen. Ja. In den Straßen sind rechts und links Autos parkiert und man sieht hinter den Fenstern Vorhänge und ja, einfach hier und da Leben in der Stadt.
Ja.
Und gleichzeitig hat es dann Ecken, die komplett verwahrlost sind, die noch sicherlich nicht auf dem Stand sind von 1945, aber noch Relikte sind vielleicht noch aus der späteren Sowjetzeit dann natürlich. Und dieser Kontrast zwischen diesen beiden Welten und gleichzeitig alleine die Tatsache, dass es Menschen vor Ort gibt, an einem solchen Ort, das so eine grausige Geschichte erlebt hat, war extrem beeindruckend auf vielen verschiedenen Ebenen. Und gleichzeitig fand ich es inspirierend, dass ein Ort, das Schreckliches erlebt hat, wieder ins normale Leben hineingeführt wird. Auf der anderen Seite hat es sich fast angefühlt wie ein Sakrileg, dass man so eine Stätte, wo, dass man in den Häusern, wo Menschen zu Haufen gestorben sind, wo Leichen neben Kranken lagen, jetzt eine normale Wohnung ist mit einer Familie, mit zwei Kindern. Das ist fast, das ist absolut absurd.
Ja. Wie ist es denn gewesen, wo du dort angekommen bist, das erste Mal? Wo du dort reingelaufen bist, hast du gesehen, was da für eine Stadt ist auf den ersten Blick? Oder hast du es einfach gewusst und hat es dich darum so bedrückt gemacht?
Also ich bin natürlich mit einer ziemlichen Vorkenntnis dorthin gegangen. Also,
ja, natürlich.
Und sicherlich bin ich nicht unvoreingenommen in die Stadt hineingetreten.
Aber wenn du es jetzt nicht gewusst hättest, hättest du es gemerkt?
Ich hätte es nicht gemerkt.
Krass.
Ich hätte es nicht gewusst.
Ja.
Ich hätte sicherlich nicht einer bestimmten Zeit einordnen können, wenn dann früher. Es ist ja, wie ich schon gesagt habe, eine Garnisonsstadt, also eine befestigte Stadt, eine größere Festung, die eigentlich im 18. Jahrhundert gebaut worden ist, 1780 bis 84 herum, wenn ich mich nicht irre, von Kaiser Joseph II., also quasi in einer Region, die abwehren sollte von Preußen, wurde aber tatsächlich dann in der Zeit nie benutzt im Krieg und blieb dann lange Zeit wirklich eine Garnisonsstadt in dem Sinne, dass es hat dort Kasernen und es hat zivile Häuser und es haben vor der NS-Zeit Soldaten dort in den Kasernen gewohnt und meistens ihre Familien dann und sonstige Bevölkerung, noch Zivilbevölkerung in den sonstigen Häusern, die natürlich quasi das Städtchen am Laufen gehalten haben. Und wenn man dorthin kommt, merkt man einfach, dass das aus dieser Zeit kommt, aus diesem 18. Jahrhundert. Es sind Häuser, die diese Architektur haben. Es sind ja recht einfach gehaltene Kasernen. Es hat ein ganzes Mauernsystem drumherum mit Gängen in den Mauern. Ja. Wahnsinnig lang, 25 Kilometer Gänge. und toll an Architektur so drumherum.
Ja.
Man würde jetzt nicht hineingehen und denken, ah, Nazi-Zeit.
Mhm. Absolut spannend. Nicht. Ja.
Und das wurde ja auch praktischerweise so ausgewählt. Es ist ein Städtchen, was in einer Region ist, dass die jetzt nicht so große Agglomeration hat, sozusagen. Es ist schon eine Festung. Es ist also einfacher, das Städtchen abzugrenzen von der Außenwelt.
Ja.
Und es hatte bereits solche großen Behausungen wie die Kasernen und sonstige Behausungen noch. Es war absolut praktisch dort, so ein Ghetto zu errichten, im Prinzip so ein Ort, um in diesem Fall Juden und politische Gefangene und so weiter, aber eben vor allem Juden einzusperren. Das hat absolut Sinn gemacht und man musste keine Gebäude dann extra dazu bauen.
Ja, so spannend, wie du da erzählst, dass man es irgendwie dem Städtli gar nicht angesehen, was da eigentlich war. Es hat aber gleich auch Museen dort und so ein bisschen Überreste aus dieser Zeit wird schon auch ausgestellt in dem Sinn.
Es wird jetzt auf jeden Fall thematisiert, ja.
Ja.
Es hat mehrere kleine Ausstellungen und ein paar größere. Zwei Museen haben wir vor allem besichtigt. Das erste ist im ehemaligen Schulhaus, wenn man das so nennen kann. Also in der Ghettozeit wurde diese Kaserne für die Unterbringung von den Kindern und Jugendlichen benutzt und dort wurde dann auch illegal sozusagen unterrichtet. Und
wieso illegal?
Weil es natürlich nicht geduldet war von der SS-Kommandantur, ja. Und das sozusagen ein bisschen im Versteckten, im Verborgenen getan wurde. Und dort ist vor allem eine generelle Ausstellung über das Ghetto und dann noch natürlich über das Schulhaus und das Material, was jetzt von Klassenzimmern, wenn man das so nennen kann, entstanden ist, entsprungen ist. Es gibt viele Zeichnungen von den Kindern, es gibt Gedichte. Die Kinder haben eine Zeit lang auch eine Zeitung rausgebracht, auf Tschechisch. Und es gibt ein paar Exemplare von dieser Zeitung und auch erklärende Tafeln dazu.
Ja.
Es gibt natürlich auch Gedenkräume, ein Raum, der mich besonders gepackt hat oder getroffen hat, war einfach vier Mauern vollgeschrieben mit Namen von Kindern, die in Theresienstadt oder dann später nach der weiteren Deportation in die Vernichtungslager umgekommen sind, quasi als Gedenken an diese Menschen, an diese Kinder vor allem.
Und da ist alles in dem ehemalige Schulhaus, in Anführungs- und Schlusszeichen.
Genau.
Das ist die eine Ausstellung, wo es fest um Kind geht, um die Zeit, wo Bildung weitergegeben worden ist, aber so ein bisschen unter der Hand. Du hast gesagt, es hat noch eine zweite große Ausstellung gegeben, was war da?
Ja, die zweite größere ist in der sogenannten Magdeburger Kaserne.
Ja.
Das war die Kaserne, wo der Judenrat sein Quartier hatte. Also man muss sagen, eben Theresienstadt wurde wie manche andere Durchgangslager von einem sogenannten Judenältestenrat regiert oder verwaltet. Aber das war natürlich nur eine Scheinverwaltung. Also alles unterstand der SS-Kommandantur. Und man hat den Anschein gegeben, dass sie sich selber verwalten können.
Also man hätte den Arschi der Juden gegeben, aber auch vor allem der Außenwelt.
Das auf jeden Fall und natürlich auch nach innen. Beziehungsweise hat man auch ein bisschen die Drecksarbeit denen übergeben. Ich habe das vorhin ganz am Rande thematisiert, aber Theresienstadt war ein Durchgangslager. Das heißt, es war zuerst mal ein Sammellager aus verschiedenen anderen Lagern Europas, zum dann später die Juden von dort in die Vernichtungslager im Osten, gerade in Polen, weiter zu transportieren.
Ja.
Und wer entschied über die Transport? Also wer geht auf Transport, wie das damals gesagt wurde? Mhm. Die SS-Kommandantur bekam Befehle zum Teil von Prag oder direkt von Berlin, was die Zahlen anging. Sie selber bestimmten dann die Arten von Menschen, die sie in dem Transport haben möchten. Mhm. Also sagen wir mal, es müssen 2000 Leute transportiert werden. Wir wollen vor allem ältere Menschen, ein paar Frauen und Kinder. Wir wollen von diesem Sektor Leute haben und von diesem Sektor. Mhm. Und dann war es die Aufgabe des Ältestenrats, beziehungsweise eigentlich des Judenältesten, des, wie soll ich sagen, so eine Art Präsident, die Wahl zu treffen und tatsächlich die Namen auf die Liste zu schreiben. Und das ist eine grausame Sache, weil sie hatten natürlich dann vielleicht nicht ganz persönlichen Kontakt, aber waren auf jeden Fall selber betroffen davon. Und es gab natürlich dann interne Maschen und Scheinregeln, wie man sich von diesen Transporten schützen konnte, je nachdem, welche Aufgabe man hatte im Ghetto. Man hat versucht, sagen wir mal, die tüchtigen Leute, die wirklich arbeiten konnten auf dem Feld, die waren sozusagen jetzt lange Zeit geschützt vor Transporte, weil man hat sie gebraucht, oder ja. Ärzte und Krankenschwestern und so weiter. Und man hat versucht, sich nützlich zu machen, damit man eben
möglichst lang im Lager bleiben.
Genau, aber es war auch das nur ein Schein, weil die Regeln haben sich jedes Mal verändert. Und wenn es einmal hieß, die Arbeiter, die brauchen wir, dann hieß es das nächste Mal, die Arbeiter gehen jetzt auf Transport.
Ja.
Und drum schlussendlich konnte es jeden treffen. Selbst die im Ältestenrat, selbst quasi die Verwaltung des Ghettos war auch davon betroffen und wurde zum Teil dann auseinandergenommen und verschiedene Leute auf Transport geschickt.
Ja, ich stelle mir vor, genau zum Transport hat man auch viel erfahren in dem Museum, in dem zweiten Museum. Oder was hat man dort vor allem für Infos bekommen, oder was hast du dort vor allem erlebt oder gesehen?
Das stimmt. Jetzt kehren wir zurück zu dem Museum in der Magdeburger Kaserne.
Genau.
Ja, dort war eben der Sitz des Ältestenrates, und es fanden unter anderem im Hof dort und im Dachgeschoss auch kulturelle Anlässe statt. Und darum ist die Ausstellung in der Magdeburger Kaserne vor allem dem gewidmet. Also alles, was Kultur im Ghetto Theresienstadt angeht, von Literatur zu Malerei zu Musik, alles, was eigentlich da war, zum Teil auch Theater und Wissenschaften.
Mhm.
Es fand nicht alles in der Magdeburger Kaserne statt. Es war ein bisschen verteilt. Die späteren Tage, wenn wir auch durch die Stadt wieder gelaufen sind, hat man immer wieder Tafeln gesehen an verschiedenen Häusern, wo es hieß, hier wurde das und das aufgeführt.
Darf ich noch eine Zwischenfrage stellen?
Ja.
Wie ist es denn dazu gekommen, dass so viel Kunst existiert hat dort?
Wir haben das auch schon in den vorigen Folgen öfters angesprochen, aber Theresienstadt war ja oder ist in der Geschichte bekannt als das sogenannte Vorzeigeghetto. Nicht im Sinne, dass die Situation besser war als in anderen Lagen für die Insassen, was Leben angeht. Aber es ist da so entstanden, weil Theresienstadt zuerst einmal ganz am Anfang dazu genutzt wurde, um sozusagen die Prominenten, die Künstler und die reichen Juden dorthin zu deportieren, mit dem Vorwand, dass sie sich dort einkaufen könnten, zum Teil in eine in so eine Art Pension an einem schöneren Ort. Das betrifft jetzt vor allem die ältere Bevölkerung, und eben so die Künstler und Prominenten wurden doch dahin geschickt, dass man quasi nach außen gezeigt hat, ja, die schicken wir auch an diesen guten Ort.
Ja.
Und dadurch waren unglaubliche Künstler und unglaubliche Denker der Zeit zusammen an diesem Ort. Und zunächst fing man an, im Verborgenen, so ein bisschen wie diesen Schulunterricht, Lesungen zu geben, Musik zu machen, mhm. Kunst zu schaffen, zu schreiben. Und nach wurde es der SS-Kommandantur auch bekannt. Und statt es zu verhindern, wurde es dann ausgenutzt als Propaganda im Prinzip und geduldet auch, mhm. was sicherlich ein winziger Lichtblick war für die wenigen, die davon profitieren konnten ja. im Lager. Und für uns im Nachhinein ein Segen, weil wir unglaubliche Zeitzeugen haben in Form von Kunstwerken aus dieser Zeit, ja. die im größten Teil eben dort in der Magdeburger Kaserne noch ausgestellt sind und sonst überall auf der Welt auch an verschiedenen Orten zu finden sind. Und eben sowas wie jetzt der Kaiser von Atlantis, unsere Oper, die natürlich auch in diesem Kontext entstanden ist mhm. und hätte entstehen können, wenn das nicht möglich gewesen wäre. Und dennoch, vielleicht hatten wir das schon mal erwähnt, vielleicht auch nicht, der Kaiser von Atlantis wurde ja geschrieben, geprobt und am Schluss gar nicht aufgeführt, weil Kunst ja, aber es gab natürlich nicht so die große Kunstfreiheit. Es war natürlich mhm. alles unter Zensur und unter Kontrolle und dennoch hat man natürlich geschafft, die eigene Lage im Verborgenen, im Ironischen, im Sarkastischen zu verpacken und heutzutage absolut verständlich zu machen.
Ja, ich finde, da sprichst du gerade etwas an, was auch in der Oper total rauskommt. In der Folge 7 mit dem Joel, mit diesem Dirigent, haben wir auch sein Gedicht, das er vertont hat, thematisiert, als ob, heisst das.
Genau.
Und ich finde, an dem Gedicht sieht man extrem gut aus heutiger Sicht, dass das Gedicht total Kritik übt an der aktuellen Situation und irgendwo auf eine fast satirische Art auf die Umstände hinweist. Aber es ist ja ein Gedicht und es ist ja nicht ganz ernst und es ist ja Kunst.
Genau.
Das ist mir jetzt gerade sehr in den Sinn gekommen, wo du das angesprochen hast.
Ja, also sicherlich ist ja dann auch nach und nach die Kontrolle vielleicht ein bisschen leichter geworden von der SS-Kommandantur oder mhm. zwischendrin, wo man dann angefangen hat, eben diese Kultur zu dulden. Mhm. Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie so ein Gedicht lesen würden und nicht verstehen würden, was damit gemeint ist.
Mhm, kann man auch nicht vorstellen.
Andererseits, es war ja ihnen, also der Kommandantur ja auch bewusst, dass ja diese Werke gar nicht nach außen kommen.
Ja.
Also insofern.
Oder es war ja immer nicht das Ziel gewesen, dass sie nach außen kommen.
Genau. Erst später, was ja unter anderem auch ein Grund war für gewisse Transporte gegen Ende des Krieges, gab es ja ein paar Aufstände in anderen Lagern mhm. und man hatte darum Angst, dass das natürlich auch an anderen Orten passiert und darum hat man dann mehr drauf geguckt. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass vielleicht der Kaiser von Atlantis, der ja 1944 dann fertig war und hätte aufgeführt werden sollen, dass das vielleicht auch vielleicht in einem Moment war, wo das zu gefährlich gewesen wäre. Und es ist nicht ein Zufall, dass Viktor Ullmann, Peter Kien, aber auch ein Haufen anderer Komponisten und Künstler, Gideon Klein, Hans Kasser, alle im Oktober, Mitte Oktober 1944 nach Auschwitz zusammen deportiert wurden und die meisten von ihnen direkt in die Gaskammern gebracht wurden und ermordet wurden, weil das natürlich die Menschen sind, die, also wir wissen das alle, Kunst spricht Menschen an und kann Menschen bewegen, auch mhm. für etwas zu kämpfen. Ob die Menschen jetzt tatsächlich die Energie gehabt hätten oder den Willen nach all den Jahren von Verzweiflung, ist was anderes, aber sicher in den Augen der Kommandantur wäre es gefährlich gewesen. Mhm. Das ist jetzt meine eigene Interpretation, möchte ich noch dazu sagen.
Ja.
Aber so kann ich mir das gut vorstellen. Und sicherlich hängt das auch damit zusammen, es gibt einige Transporte auch aus der Zeit und kurz später, wo man sieht, dass plötzlich nicht die Alten und Zerbrechlichen deportiert wurden, sondern andersrum, alle gesunden Menschen und die Menschen, die hätten was auswirken können, direkt rausgebracht wurden und das Ghetto tatsächlich nur Sterbende dann bei sich hatte, die eben nicht mehr so gefährlich wurden.
Wir haben ja so ein kleines Vorgespräch gehabt und mir ist in Erinnerung geblieben, dass du gesagt hast, dass man auch immer noch die Gleise sieht, die rein- und rausführen aus Theresienstadt. Wie war das für dich gewesen, das so zu sehen und noch so entlang zu laufen?
Ja, kehren wir doch zurück zur Stadt, wie ich von einem Museum zum anderen gelaufen bin. Und ja, wir haben uns viel Zeit genommen, auch ein bisschen herumzulaufen. Mhm. Weil das, obwohl wir jetzt ausführlich darüber geredet haben, dass man ja nicht direkt sieht, dass es aus der Zeit kommt. Mit dem Vorwissen ist es sehr interessant, herumzulaufen und sich versuchen vorzustellen, wie das hätte sein können, weil mehr als das kann man sich ja nicht vorstellen. Mhm. Und Tag für Tag wirkt es immer stärker und man sieht die Straßen, man sieht die Gebäude umher und man bemerkt immer mehr Details hier und da. Und eins dieser Details, die jetzt nicht so ein großes, so kleines Detail ist, sind ein Rest von Gleisen, die direkt in das Städtchen hineinführen. Heutzutage, wie gesagt, nur ein Rest davon. Ganz am Anfang, wo das Städtchen hergerichtet worden ist für den späteren Gebrauch als Ghetto und KZ, kamen die Insassen vom Nachbarstädtchen, nicht von Leitmeritz, sondern von einem anderen Städtchen auf der anderen Seite und mussten ein paar Kilometer zu Fuß vom dortigen Bahnhof nach Theresienstadt laufen. Mhm. Und das muss man sich vorstellen, durch das Städtchen durch, also durch dieses andere Städtchen, Bauschowitz heißt es, und dann durch die Felder nach Theresienstadt. Mhm. Aber die tschechischen Bewohner von Bauschowitz, die dort waren, die haben die erste Zeit diese Karawanen und Kolonnen von verhungerten Menschen gesehen, die aussteigen und laufen. Und so viel zum Thema, ob man das denn wusste mit den Lagern und so. Es gab sicherlich Orte wie dieser Ort, die absolut wussten, was da abgeht. Mhm. Oder sich extrem vorstellen konnten, was da hinten läuft. Dennoch wollte man das ja nach und nach auch ein bisschen verstecken, dass das nicht zu große Aufregung bringt. Und es wurden dann Gleise gebaut von dem Bahnhof in Bauschowitz nach Theresienstadt hinein. Und den Rest dieser Gleise gibt es.
Ja.
Und neben den Gleisen gibt es auch ein kleines Häuschen, wo die Ankömmlinge dann geduscht wurden, entlaust wurden, ihnen das Hab und Gut genommen wurde und ja, sozusagen die Ankunft, wo es heute jetzt nur so eine kleine, ganz kleine Ausstellung gibt. Wie ich gesagt habe, nebst den zwei größeren Museen gibt es hier und da immer so kleine Themenbereiche. Mhm. Und dort gibt es eben so eine kleine Ausstellung zu den Transporten mit Relikten auch aus der Zeit, zum Teil Koffer mit einem Namensschild, Socken und solche Sachen, die zurückgeblieben sind in Theresienstadt.
Ja. Jetzt ist es ja gleich schon recht eine Weile her, seit du dort warst. Wie fühlst du dich jetzt so, wenn du zurückdenkst und dich erinnerst an die Zeit und an die Erfahrungen, die du dort gemacht hast? Wie geht es dir jetzt damit?
Es ist sehr spannend. Wir haben ja vorhin ein bisschen darüber geredet, privat. Es ist, als ob mich das Ganze noch viel stärker belasten würde. Ich habe offensichtlich eine Zeit gebraucht, um das wirken zu lassen, was ich gesehen habe. Mhm. Eine Distanz aufgebaut dazu, vieles vergessen. Und neulich dann wieder für diese Folge wieder ein bisschen mich neu eingelesen und vor allem meine Fotografien, die ich dort vor Ort gemacht habe, noch durchgeguckt habe. Und natürlich sind die Erinnerungen wieder schnell gekommen, weil das sicher eine einprägende Zeit war.
Ja.
Und ich merke gerade, dass es mich deutlich stärker belastet, als ich dort vor Ort war.
Spannend. Hast du eine Idee, warum?
Ich weiß nicht genau, warum. Vielleicht hatte ich Zeit, das jetzt sozusagen viel emotionaler auf mich wirken zu lassen. Und dort habe ich mehr, sage ich jetzt mal, den historischen Blick gehabt und versucht, mehr museal zu verstehen, was ich sehe.
Mhm.
Obwohl ich sagen muss, auf dem Nachtzug zurück, auf der Reise zurück, dann hatte ich schon sehr viele Gedanken und eigentlich jeden Abend hat man sich dann noch viel unterhalten über das, was man gesehen hat. Und es hat einen schon beschäftigt vor Ort. Ich war überhaupt nicht davon berührt, das auf gar keinen Fall. Aber ich merke gerade, wie das auf eine ganz besondere Art wieder zurückkommt.
Ja, völlig verständlich. Es ist so spannend, weil ich frage mich, ob ich jetzt quasi im ähnlichen Prozess bin. Wir sind jetzt am Proben so intensiv mit dem Kaiser von Atlantis.
Ja.
Und ich habe auch das Gefühl, es berührt mich total und es nimmt mich mit und es gibt wie auch schwere Tage nach so einem Probetag, wo man sich auch wieder so intensiv mit der Materie auseinandergesetzt hat. Aber ich frage mich, ob es echt, wenn es dann vielleicht vorbei ist mit den Aufführungen, ob es dann nochmal auf eine andere Art einen nochmal trifft und ob es dann nochmal schwerer wird.
Mhm. Vielleicht, wenn wir auch dann die Aufnahme hören von unserer Produktion oder so, sich wieder hineinversetzt. Also die Musik wirkt auch extrem. Es gibt ja auch andere Aufnahmen von dieser Oper, die ich jetzt auch die letzten Tage nochmal angehört habe. Und ich war jetzt ja bei der Probearbeit jetzt nicht dabei, bis jetzt. Und habe also jetzt auch die Musik jetzt länger nicht mehr im Ohr gehabt. Und das hat auch extrem gewirkt. Ich denke, wir haben wirklich ein interessantes Werk aus dieser Zeit zu bieten und ausgesucht.
Ja, ich glaube es auch. Und ich merke jetzt auch so, während dem Proben, während dem Erarbeiten und dem sehr engmaschig auseinandersetzen mit dem Thema und mit dem Stück, dass es so vielschichtig ist und dass man wie immer wieder etwas Neues entdecken kann. Und es ist so interessant. Und jetzt auch nochmal von dir so die Eindrücke zu hören, wo du dort gewesen bist und was du wirklich erlebt hast, weil du es gesehen hast, weil du wirklich gespürt hast, dort drin gestanden bist, in diesen Strassen gelaufen bist, auf diesen Gleisen gewesen bist, wo all das passiert ist, wo wir quasi jetzt probieren, uns reinzuversetzen und auch ein Stück weit darzustellen, dann auf der Bühne. Ich merke einfach, das macht total etwas mit mir. Mhm. Allein schon mit diesen Infos und diesen Eindrücken von dir. Danke, Jan, für die Ausführungen von deinen Erfahrungen, die du gemacht hast in Theresienstadt. Gibt es etwas, was du noch möchtest, unseren HörerInnen mitgeben?
Ich mag das jetzt noch hinzufügen, weil ich kann mich noch erinnern, wir hatten uns natürlich schon ein bisschen darüber unterhalten, damals ein bisschen frischer sozusagen, als ich zurückkam von dieser Reise und dann noch im Herbst, wo wir das Projekt dann weiterhin in Angriff genommen haben und ich habe euch damals ein paar Fotos auch gezeigt von der Reise und auch als ich die Fotos wieder angeguckt habe, habe ich mich sofort wieder dorthin versetzt gefühlt und es hat sich für mich angefühlt wie, vielleicht kennt man wie so Lost Places, wie so ein Gespensterschiff, weil man läuft hindurch, man liest dann am Abend über, was an welchem Ort passiert ist und dann sieht man eben so Relikte davon. Kleine Details, manchmal größere Details, ein eingebrochenes Dach oder so von einer Kaserne und man sieht Dinge, die nicht dort sind, die man sich entweder vorstellt oder die man irgendwo gesehen hat.
Mhm.
Es gibt einen sehr interessanten Kurzfilm, den man noch auf YouTube sehen kann, Ausschnitte davon. Das ist ein Film, was in Auftrag gegeben wurde von der Kommandantur von Berlin, was in Theresienstadt gedreht wurde als Propagandafilm, also wo man das schöne Leben in Theresienstadt sieht, mit den fröhlichen, gut ernährten Insassen, die ins Theater gehen, die ins Café gehen, die Fußball spielen und das ist grausam und es ist sehr interessant, das anzugucken. Man muss das aber mit einem gewissen Vorwissen sehen. Mhm. Es läuft unter dem Titel, dass die jüdische Bevölkerung sarkastisch gegeben hat, nämlich der Führer schenkt den Juden eine Stadt, aber das ist nicht der offizielle Titel davon. Mhm. Ich weiß jetzt den offiziellen Titel nicht ganz genau, aber es ist irgendwas rundherum um Dokumentation aus dem jüdischen Reservat oder irgendwas in dieser
irgendwas
Art.
Irgendwas in die Richtung, ja.
Auf jeden Fall, wenn man sich das anguckt, es gibt diese ikonische Szene vom Fußballspiel. Mhm. Ich kann mich jetzt noch erinnern, das findet eben in der Dresdner Kaserne statt.
Ja.
Im Innenhof mit diesen Arkaden.
Mhm.
Und die Dresdner Kaserne ist eines dieser Gebäude in Theresienstadt, was heutzutage eigentlich zusammenbricht und komplett verlassen ist und noch nicht hergerichtet ist für Museen oder sonstiges. Man kann auch nicht hinein, weil es natürlich baufällig ist.
Ja.
Und man steht dann sozusagen am Eingang zum Innenhof. Man guckt durch die Gitter, die dort aufgestellt sind, und sieht diese Arkaden, die man im Kurzfilm sieht.
Ja.
Und mit wilden Pflanzen, mit Dreck an der Wand, und stellt sich plötzlich vor, man schiebt quasi das Bild des Kurzfilmes vor diesem Bild, was man gerade sieht.
Mhm.
Und hört plötzlich die Menschen dort, sieht die Menschenmengen, und dann folgt das eine dem anderen und man kennt die Hintergründe, und das macht etwas mit einem, ja, extrem.
Allein schon die Vorstellung, merke ich, macht ja total etwas, wenn man sich, wenn ich mich nur schon trainieren versetze, wenn ich dort gewesen wäre, wenn ich nicht bin, macht es schon etwas mit mir. Das ist unglaublich. Ja.
Und so ähnlich an anderen Orten mit vielen Details.
Ja.
Ich glaube, wir haben viel geredet in dieser Folge. Und ich glaube, es war unsere Intention, einen Eindruck zu geben von diesen Impressionen, von dieser Reise.
Mhm.
Ich lade aber alle von euch, Hörer und Hörerinnen, ein, euch auch zu informieren über, sage ich jetzt mal, die historischen Facts,
mhm,
über Theresienstadt, die ich jetzt ganz bewusst nicht erwähnt habe, um auch nicht Falsches zu sagen. Es gibt dazu genug Material. Theresienstadt ist ein extrem erforschtes Kapitel der NS-Zeit.
Ja.
In den Shownotes werden wir vielleicht auch noch die eine oder andere Podcast-Folge, die ihr zum Beispiel auf Spotify finden könnt, über das Thema verlinken oder benennen. Genau, hört doch hinein und lernt ein bisschen mehr. Und hört dann nochmal in diese Folge hinein, vielleicht könnt ihr ein bisschen mehr verstehen, was diese Impressionen bedeuten.
Danke vielmals. Jan, bist du da gewesen und hast so viel mit uns geteilt von deiner Reise und von deinen Eindrücken. Ich habe es unglaublich spannend gefunden. Ich hoffe, euch da draussen, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, geht es genauso. Wenn ihr jetzt gelustig geworden seid, nach dieser kleineren Geschichtsstunde, auf unsere Opernproduktion, dann bitte geht doch auf unsere Webseite youthforopera.ch und kauft ein Ticket für eine von unseren 6 Aufführungen in St. Gallen, Aarau oder Luzern. Wir würden uns wahnsinnig freuen. Wenn ihr uns möchtet Feedback hinterlassen für die Podcast-Folge, dann schreibt uns sehr gern. Folgt uns auch gerne auf Instagram, dort heisst man Youth for Opera. Und wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder einstellt, wenn es heisst Youth About Opera von Youth for Opera.